Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wird in den USA die Meinungsfreiheit Wirtschaftsinteressen untergeordnet? Wo trifft Inklusives auf nicht-inklusives Theater? Und wer sagt in München zum Abschied leise Servus? Themen dieser Stunde. Jimmy Kimmel hatte nach dem Mord an dem Make America Great Again-Aktivisten Charlie Kirk der Familie mit angemessenen Worten kondoliert. In seiner Late-Night-Show im Sender ABC hat Kimmel am Montag seinen Job gemacht als Satiriker und ihn deshalb verloren.
The MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from.
Wir hatten am Wochenende einige neue Tiefpunkte, hat er gesagt, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, den jungen Mann, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere als einen von ihnen darzustellen und alles Mögliche tat, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Dass nach Stephen Colbert nun ein zweiter liberaler Fernsehpromi gegangen wurde, freut Donald Trump ganz außerordentlich. Ist in den USA die Freiheit des Wortes abhängig vom Diktat des Präsidenten oder von klingenden Kassen? Der Publizist Friedrich Küppersbusch ist zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Abend, Frau Wuttke. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was halten Sie von Kimmels Aussage? War das eine professionelle Provokation?
Also das ist für Jimmy Kimmels Verhältnisse so unlustig, dass ich fürchte, das war eine juristische Formulierung. Klar ist, wenn einer der Late-Night-Hosts, also dieser nationalen, ja, man ist geneigt zu sagen Mount Rushmore-Figuren, vor seinem Publikum tritt und es gibt ein Thema, das seit Tagen die amerikanische Öffentlichkeit bewegt, dass er dann dazu irgendetwas sagen muss. Der kann dann nicht sagen, die Sendung fällt aus oder ich mache nur ein buntes Thema. Also, und in den Druckverhältnissen, Sie haben es angesprochen, Stephen Colbert, sein Kollege von der Colbert Show, war ja schon vorher im Juli gefeuert worden. Für mich ist es ist nicht sonderlich lustig, ob es zutreffend ist. Im Moment schwirren ja eine Menge Vermutungen herum und jedes politische Lager versucht, den Tatverdächtigen, den des Mordes Verdächtigten irgendwie zu instrumentalisieren. Er hat sich für diese Version entschieden. Das Einzige, was ich ihm da vorwerfen, also das ist für meinen Geschmack komplett von der Meinungsfreiheit gedeckt. Der Vorwurf, die Trump-Regierung versucht aus diesem Vorgang Kapital zu schlagen und in Wirklichkeit könnte das einer ihrer Anhänger sein. Das ist für meinen Geschmack komplett von der Meinungsfreiheit gedeckt. Einziger Kritikpunkt, es ist nicht lustig und da vermute ich, dass sich Kimmel schon sehr genau überlegt hat oder seine Hausjuristen, was er da eigentlich noch sagen kann.
Also könnte die Spekulation zutreffen, dass er die Mager-Verschwörungsrhetorik gegen die Linke sozusagen dadurch vorführen wollte? Sie denken nach.
Ja, ich denke nach. Kommt selten vor. Treffer. Ja, also ich meine, es ist ja offensichtlich, also in deutschen sozialen Netzwerken, da spuken jetzt Begriffe rum wie Reichstagsbrand oder die Pogromnacht, also dass es eine Analogie gäbe dazu, wie die Nazis aus irgendeinem Vorwand dann das heraus den Volkszorn sich zusammengelogen haben und dann ihre so und wieso vorliegenden Ziele durchgesetzt haben. Und das war erklärtes Programm von Donald Trump. Er fand all diese Late-Night-Hosts schlecht. Der Stephen Colbert, der im Juli gefeuert worden ist bei CBS, der hatte jahrelang eine Kunstfigur geführt, die einen demagogischen, rechtspopulistischen TV-Moderator darstellte. Also er hat sich sozusagen über Trump-journalistische Spannmänner lustig gemacht und war sicherlich Platz 1 auf der Liste. Und Jimmy Kimmel nicht minder. Im Moment überlebt noch Jon Stewart mit der Daily Show. Das ist so ein bisschen die Mutter all dieser Protagonisten. Also andere haben da angefangen, sind dann selber Stars geworden. John Oliver zum Beispiel, Last Week Tonight. Daily Show, bisschen Vorbild der Heute-Show. John Oliver ein bisschen Vorbild von Böhmermann. Wir holen das immer mit ein paar Jahren Abstand nach und ja, im Vergleich zu denen dürfen wir zurzeit sehr viel noch in Deutschland.
Na, um bei den Medien zu bleiben, was, wenn die standhafte New York Times finanziell auch nicht mehr standhalten kann?
Ja, also die Liste, ich habe eben mal versucht, um mich aufs Gespräch vorzubereiten. Also es gibt jetzt Associated Press. Sie dürfen nicht mehr an Pressekonferenzen im White House teilnehmen, weil sie diesen Namensschwindel Gulf of Mexico, Gulf of America nicht mitmachen. Die New York Times ist von Trump als die schlechteste Zeitung aller Zeiten verklagt worden, weil sie Enthüllungen über seine Verwicklung in die Epstein-Sache gebracht hat. Die Washington Post steht unter der Fuchtel von dem Bezos, Jeff Bezos, der ja auch bei der Amtseinführung dabei war und da hat der Redaktion gesagt, hört den Käse mal auf, wir machen jetzt nur noch etwas, was der Wirtschaft nutzt. Trump hat verschiedene Law Cases geführt, so übrigens ja damals auch gegen Paramount, gegen CBS, weil ihm ein Interviewschnitt in einem Interview mit Kamala Harris nicht gefallen hat und alle Juristen sagten Bullshit, also das geht einen Präsidenten, das geht einen Präsidenten nichts an, wie ein Sender, wie eine Redaktion ein Interview schneidet, aber der Sender ist dann im Grunde seinem redaktionellen Team in den Rücken gefallen, Paramount, und hat Trump 16 Millionen US-Dollar gegeben, im Hintergrund vermutete man damals, dass Paramount zu der Zeit mit der Firma Sundance Media fusionieren wollte, das ist genehmigungspflichtig. Sprich, Stephen Colbert sprach zum Abschied davon, diese 16 Millionen seien halt einfach das größte Schmiergeld aller Zeiten. Und sowas wiederholt sich jetzt an dem Fall Jimmy Kimmel, weil der Chef der Federal Communications Commission, Brandon Carr, eingesetzt worden 2025 von Überraschung Donald Trump, gesagt hat, naja, die Bundesbehörde, also seine Rundfunkkontrollbehörde, könnte ja auch die Sendelizenzen der Muttergesellschaft Disney entziehen. Disney gehört der Sender, ABC, und da haben sie wieder die gleiche Mechanik, dass Trump auf politischer Ebene, politisch-wirtschaftlicher Ebene alle Hebel benutzt, um die Leute, die ihn kritisiert haben, mundtot zu machen.
Da möchte ich noch anfügen, Brandon Carr hat zu dem Fall dann auch noch gesagt, dass Kimmel, dass das eine konzertierte Anstrengung sei von ihm gewesen, das amerikanische Volk zu belügen. Aber lassen Sie uns noch mal beim Geld bleiben, das haben Sie ja gerade schon gesagt. Ist es so abwegig, sich auch darüber Gedanken zu machen, ob eben die Absetzung von Kimmel vor dem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, zu verstehen ist und ich immer größere Schwierigkeiten habe zu unterscheiden, ob bei der Meinungs- und Pressefreiheit in den USA unter Trump Politik und Profit gar nicht mehr so richtig voneinander zu trennen sind. Oder
war's
schwerer denn je?
Ja, so. Ja, Frau Wuttke, ich verstehe den Punkt. Ich sehe es fast genauso, aber nur leider umgekehrt. Ich finde, wir merken in diesen Momenten, wo große Sender, altehrwürdige Institutionen zusammenklappen, weil es um ein bisschen Geld oder eine Sondererlaubnis oder eine Fusionserlaubnis oder eine Lizenz für 30 Radiostationen geht, in der Liga spielen die Dinger ja, dass die es mit der Meinungsfreiheit nie ernst gemeint haben. Die fanden das cool, weil ihnen ein paar unbequeme Eulenspiegel, wie eben Stephen Colbert oder Kimmel oder John Oliver oder John Stewart oder David Letterman oder wer auch immer, damit konnte man Geld verdienen. In dem Moment, wo man damit nicht mehr Geld verdienen kann, ist Meinungsfreiheit für die kein Thema mehr. Das ist das eigentlich Erschütternde. Also, dass wir uns vielleicht doch eine sehr lange Zeit in der Sicherheit einer großen Meinungsfreiheit bei unserem großen Bruder Amerika gewogen haben und es war nur Business.
Sagt Friedrich Küppersbusch. Danke für Ihre Zeit und danke für heute Abend. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Das Leben mal auf den Kopf stellen, der Versuch der Sizilianerin Anna Castiglia. Wie können Menschen sich verstehen? Was hat es mit der Sprache auf sich? Und wie unterschiedlich können Texte interpretiert werden? Fragen, mit denen sich das Deutsche Theater in Berlin und das inklusive Rambazamba-Theater Gedanken gemacht haben. Herausgekommen ist Leichter Gesang, ein Stücktext von Nele Stuhler, inszeniert von F.X. Meyer. Heute Abend ist es uraufgeführt worden.
Herzlich willkommen! Erstmal Herzlicht, Herzlicht, willkommen. Herzlicht ist das Licht von dem Herz. Willkommen ist, was kommen will. Also Herzlicht, willkommen. Hallo.
Wann kommt der Bus?
Gleich kommt der Bus.
Ah. Was will? Das, was kommen will, muss etwas einladen. Also erstmal Herz mal einladen. Erstmal Herz mal einladen. Einladen ist ein Geschäft, ja. Ein Geschäft ist, was Geschäft ist.
Was ist Geschäft? Nicht vieles Geschäft. Vieles noch zu tun.
Zutun ist, wenn schon was da ist. Ja, aber ich tu noch was dazu. Ja, da ist alles, alles, was da ist. Zum Beispiel, ich bin da. Bis da, wo ich nicht da bin.
Aus Leichter Gesang, ein Inklusionsprojekt über Sprache, das Verstehen und das Missverstehen. Mein Kollege André Momot war im Deutschen Theater Berlin. Wie hat FX Meyer so grundlegende Fragen und mögliche Antworten auf der Bühne sichtbar zu machen versucht?
Also viel wird da eigentlich gar nicht sichtbar gemacht im Sinne von einer Bühnenhandlung oder von Aktion auf der Bühne. Wir haben diese Darstellerinnen und Darsteller aus dem Ensemble des Deutschen Theaters und eben vom Rambazamba-Theater auf der Bühne in knallbunten, neonfarbenen Kittelkleidern. Und die führen ihre Sprachspiele auf. Dafür braucht es sehr wenig Bühne. Also die Bühne ist entworfen von Anna Wohlgemuth, aber das ist schon sehr viel gesagt. Also ich hätte zum Beispiel gerne an diesem Abend noch ein bisschen mehr Spiel auch auf der Bühne gesehen, ein bisschen mehr Farben vielleicht und noch ein paar andere szenische Ideen. Aber es geht eben um diese Aufführung dieses Textes von Nele Stuhler. Dazu muss man eben sagen, dass dieses Stück eigentlich schon eine kleine Voraufführung erlebt hat letztes Jahr bei der Langen Nacht der AutorInnen am Deutschen Theater. Es ist nämlich das erste Stück, was sozusagen in so einer Schreibverbindung von dem Rambazamba-Theater und dem Deutschen Theater überhaupt entstanden ist. Das ist ein Experiment. Das hat letztes Jahr schon mal so als kleiner Vorgeschmack gut funktioniert, war ein Publikumsliebling und ist dann jetzt nochmal ein Jahr lang richtig weiterentwickelt worden zu diesem Abend.
Ich habe die Fragen ja nur anreißen können, was genau wird hinterfragt, durchleuchtet bzw. problematisiert.
Die ganz, ganz einfachen Dinge des Lebens, der Wahrnehmung, dessen, was wir so vor uns haben, das wird da thematisiert. Man hat sich das so ein bisschen vorzustellen wie eine Schulklasse oder wie ein Kinderzimmer, in dem diese erwachsenen Menschen nochmal alles von vorne sich gegenseitig erklären, wie ganz am Anfang und auch uns, dem Publikum. Das ist wie so eine etwas merkwürdige Version der Sesamstraße, weil plötzlich erklärt wird, was ist ein Tisch, was ist ein Stuhl, was ist ein Bus, was ist ein voller Bus, was ist ein leerer Bus. Dann wird plötzlich erklärt, auch ein leerer Bus ist nicht leer, weil da sind Sachen drin, da sind nur nicht Menschen drin. Das ist ein ganz faszinierender, verspielter Anfang, den das Stück nimmt und der wird dann immer weiter gesteigert in eine Situation, wo wirklich die gesamte Sprache auf den Prüfstand gestellt wird und wo nichts mehr so einfach so hingenommen wird. Kein einziges Wort bleibt als das stehen, als das wir es kennen.
Gesteigert meint das, dass Leichter Gesang eine Ziellinie hat oder ist das so ein Perspektivenkaleidoskop?
Na, es ist vor allen Dingen erstaunlich konsequent. Es bleibt dabei immer wieder zu fragen, was ist ein Bett? Ein Bett ist ein Brett über Boden, aber mit Decke drauf. Das ist so einer dieser typischen Sätze des Abends. Steht Tür, ist Tür, liegt Tür, ist Tür Tisch. Das sind so diese Erklärungen. Das wird dann auch von der Darstellerin Nathalie Selig sehr oft übernommen. Sie ist nämlich die Kläranlage, wie sie selbst sagt. Also sie klärt Begriffe. Mhm. Das sind so die amüsanten Sprachspiele, die da stattfinden. Wirklich viel verändert sich an diesem Konzept nicht. Und das finde ich sehr mutig, dass die Autorin und auch der Regisseur dabei bleiben und sagen, damit beschäftigen wir uns und wir setzen da auch keine intellektuelle Analyse drauf. Aber die Sprache zerfällt immer mehr und am Ende des Abends sprechen die Darstellerinnen und Darsteller miteinander in so einer eigenen Sprache. Das ist so ein aus der Sprache fallen, aber nicht für weniger verstehen, sondern für ein besseres Verstehen. Die verstehen sich nämlich, weil sie sich sehr nahe sind und weil sie anfangen, auch noch die einfachsten Dinge neu zu erklären.
Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie hätten sich gerne auf der Bühne mehr Aktion gewünscht. Diese 7 Schauspielerinnen und Schauspieler des TT und des Rambazamba-Theaters, sich die Textbälle zuzuwerfen, heißt, es gab eben keine Rollen.
Nein, aber es gab wiederkehrende Themen und Motive und Momente, wo man schon auch gemerkt hat, einer der Darsteller hat immer die Tür gespielt, an die geklopft wird. Dann hat er aber irgendwann gesagt, ich bin nicht die Tür, ich stehe nur für die Tür. Und das war ein hinreißender Moment auch tatsächlich, weil man dann schon gemerkt hat, da ist ein großer Hintersinn drin. Was sich so naiv anhört und so kindlich zum Teil, ist doch ein sehr intelligentes sozusagen Anklopfen an die Sprache, ein Nachhorchen. Was hat unsere Sprache eigentlich so für Bedeutungshorizonte? Was können wir in ganz einfache Worte auch noch hineinlesen, indem wir von diesen Worten auch wegassoziieren? Und das macht der Text mit diesen wunderbaren, unglaublich sympathischen Darstellerinnen und Darstellern eigentlich die ganze Zeit. Und dem hört man dann auch gerne zu.
Das Projekt wird von der Bundeskulturstiftung unterstützt. So viele davon gibt es aber nicht.
Nee, da ist, glaube ich, wirklich noch Luft nach oben, zumal man auch sagen muss, dass die Bundeskulturstiftung ihr eigentliches Unterstützungsprogramm PIK, Programm für inklusive Kunstpraxis, jetzt auch einstellt. Dieses Programm war für 3 Jahre auch nur eingeplant. Das wird nach 2025 wohl aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr fortgesetzt. Aber die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Theater Berlin und dem Rambazamba-Theater, die auch schon lange zurückreicht, die geht weiter. Und man hat heute Abend auch gesehen, dass das sinnvoll ist, solche Projekte auch zu unterstützen, gerade wenn diese Abende stattfinden in den großen Häusern, an den Stadttheatern, wo das Publikum eben nicht auch explizit hingeht, nur um inklusives Theater zu sehen, weil da findet dann die Inklusion eigentlich erst statt, wenn es in einem anderen Rahmen stattfindet. Oder wie das zum Beispiel das Schauspielhaus Zürich mit dem Theater Hora gemacht hat vor ein paar Jahren bei ihrer Adaption vom Herrn der Ringe, Riesenhaft in Mittelerde. Das war zum Theatertreffen eingeladen und das habe ich noch in Erinnerung als ein unglaublich faszinierendes und beglückendes Projekt und einen großartigen Theater Abend. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich sehr, solche Projekte auch weiter zu fördern, wie dieses Projekt, was wir heute Abend gesehen haben.
André Mumot über Leichter Gesang, eine Zusammenarbeit des Deutschen Theaters Berlin mit dem Rambazamba-Theater. Die nächsten Vorstellungen morgen und am kommenden Mittwoch. Über 200 ehrwürdige Jahre ist er alt, der Münchner Kunstverein. Nächstes Jahr bekommt er einen neuen Direktor, Tom Engels, derzeit Chef des Kunstvereins in Graz. Das wiederum bedeutet, Maurin Dietrich nimmt nach 6 Jahren Abschied. Das leise Servus begleitet eine neue Ausstellung. Die beschäftigt sich mit dem Münchner Kunstverein. Tobias Krone über Shifts.
Viele weiße Wände. Es geht hier, wie so oft in diesen vergangenen Jahren, vermeintlich sachlich zu. Eine gewisse formale Strenge empfängt die Gäste beim Betreten fast leerer Galerieräume. Fast. Denn langgezogen im zweiten Raum steht diese eine Installation aus 8 etwa 2 Meter hohen dreieckigen Holzpaneelen. Iris Toliatu hat sie zu einem Zickzackmuster nebeneinander auf eine Displaywand geschraubt. Wer in München lebt, meint, sie irgendwo schon mal gesehen zu haben.
Es fehlen hölzerne Teile. Also man sieht, dass es sozusagen Witterungseinwirkungen gibt auf diese Abdeckungen,
sagt die Kuratorin Gloria Hasnay. Diese graupatinierten, teils gesplitterten Holzplatten, sie haben mehrere Winter lang historische Statuen im Münchner Schlosspark Nymphenburg vor Schnee und Eis geschützt. Die Installation soll für das Verhältnis zwischen Kunstverein und der Vermieterin dieser Räume stehen, der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, die auch einstige Besitzerin dieser Holzplatten war. Iris Toliato interessiert sich genau dafür, was ist die Infrastruktur dieser Kunstinstitution. Das klingt abstrakt, wird aber verständlicher über die Geschichte, wie die Installation entstanden ist. Denn es war bürokratisch gar nicht einfach, die Holzpaneele hierher zu bekommen. Bei allem freundlichen Entgegenkommen der Schlösserverwaltung.
Und natürlich hat das was auch sehr Humorvolles und Kafkaeskes, die Erlaubnis einzuholen, damit man einfach verrottetes Holz in ein skulpturales Element übersetzen kann seitens der Künstlerin.
Wie dick ist der Ordner für dieses Projekt?
Der Ordner ist digital, aber es sind wirklich, ich weiß nicht, 40, 50 teilige E-Mail-Verläufe.
Warum man wiederum nur das Ergebnis sieht und nicht auch die Dokumentation dieser E-Mail-Verläufe?
Because I think the absurdity of what has happened as a form is enough.
Die Absurdität in ihrer Form, die reiche doch aus, sagt Iris Toliato am Telefon. Im Kern geht es ihr darum, so ehrlich wie möglich die sogenannten Defaults, also die ganz alltäglichen, unhinterfragten Voraussetzungen dieses Ausstellungsbetriebs zu ergründen.
Let's say, what is a title?
Sagen wir, was ist der Titel, was ist ein Publikum, was ist eine öffentliche Vernissage und was eine private? Und warum gibt es sowas? Wo ist die Kunstförderung?
Why do these things exist? Where is the funding?
Subtil wird Iris Toliato auf diese Fragen mit einer Fotoarbeit eingehen, die erst am Vorabend der Eröffnung entsteht, der sogenannten Preview. Ihre subjektiven Blicke auf Mitglieder und FördererInnen des Vereins. Ein kritischer Blick auf Kunst, auf ihr fragiles Fundament, aber auch auf die Kraft der sozialen Beziehungen dahinter. In einem weiteren Raum stehen an der Wand nur 2 kleine Boxen an einem langen Kabel, das aus dem Raum herausführt. und über eine Notausgangstür in das benachbarte Museum, das Deutsche Theatermuseum.
Und der Sound, der da rauskommt, ist tatsächlich eine Übertragung der Videoinstallation, die Teil der Ausstellung Making Theater ist. Das heißt, was wir hier hören, sind quasi Live-Aufnahmen, die über ein kleines Mikrofon, was im Deutschen Theatermuseum installiert ist, hier in unsere Räume übertragen wird.
Die Ausstellung Making Theater, ein übrigens auch sehr sehenswertes Making-of einer Romeo und Julia-Inszenierung, hat auf den ersten Blick nichts mit dem Kunstverein zu tun, bis auf eine freundschaftliche Nachbarschaft. Iris Tulliato verschränkt nun beide Institutionen miteinander. Sie macht damit die Nachbarausstellung zum Ready-Made und zur Hommage an kollegiale Freundschaften, die die scheidende Direktorin Maureen Dietrich und ihre Kuratorin Gloria Hasnai knüpften.
Wir haben hier unglaublich zugewandte Kolleginnen erlebt in den Häusern. Die werden uns, glaube ich, sehr fehlen.
Maureen Dietrich hat im Haus viel bewegt und die Stelle einer eigenen Archivarin geschaffen, über ihre Zeit als Direktorin hinaus. Die Beschäftigung des Kunstvereins München mit der eigenen Vergangenheit, die lohne sich.
Ausstellungen von sehr wichtigen, wegweisenden Künstlerinnen wie Adrian Piper oder auch Andrea Fraser, dass die oftmals in dem Moment, wo sie eröffnet wurden, gar nicht mit der Gravitas rezipiert wurden, sondern sich das erst rückwärts denken lässt und man aber natürlich vorwärts lebt und vorwärts Programm macht. Und diese Spannung auszuhalten in der Zeit, in der wir leben, war etwas, was wir versucht haben.
Ein zusätzlicher Glücksfall: dieses künstlerische Leitungsteam überstand auch die Elternzeit von Maureen Dietrich, woraus dann sogar ein Symposium zur Elternschaft im Kunstbetrieb entstanden ist. Gerade in diesen gestalterischen Positionen ist Kinderkriegen und dabei bleiben weiterhin nicht selbstverständlich.
Wenn man die Illusion hat, die wir nie hatten, dass man Dinge alleine macht, wenn man das von Anfang an vielleicht etwas pluraler denkt und dafür aber auch eine Offenheit mitbringt, die eben heißt, es kann vielleicht auch chaotisch werden, dann ist es möglich.
Shifts von Iris Tulliato zu sehen ab morgen bis zum 23. November im Münchner Kunstverein. Weiter geht's jetzt mit Rosario Bona.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Internet kursieren zunehmend KI-Fake-Videos. Italien hat jetzt als eines der ersten Länder ein Gesetz dagegen verabschiedet. Wer gefälschte Aufnahmen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, verbreitet, riskiert eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren. In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche solcher Fälle gegeben. Oft geht es um Pornovideos, die ohne Einwilligung der Betroffenen erscheinen. Fast immer waren Frauen die Opfer, darunter auch Prominente. Der OFI Award wird seit 1982 von der Israelischen Akademie für Film und Fernsehen vergeben. Wer in der Kategorie Bester Film gewinnt, wird automatisch zum israelischen Kandidaten für einen Oscar als bester ausländischer Film. Diesmal ist es die Produktion Hajam, auf Deutsch Das Meer, über einen palästinensischen Jungen. Daraufhin kündigte Kulturminister Sohar an, staatliche Mittel für den wichtigsten Filmpreis des Landes zu streichen. Der Likud-Politiker sprach wörtlich von einer beschämenden Zeremonie. Der Film des Regisseurs Shai Carmeli Polak erzählt die Geschichte eines 12-Jährigen aus dem Westjordanland, der zum ersten Mal in seinem Leben das Meer in Tel Aviv sehen möchte. Kurz vor ihrer geplanten Ausstrahlung ist die neue Folge von South Park verschoben worden. Das kam in der langen Geschichte der Serie erst einmal vor über 10 Jahren, wegen eines Stromausfalls. Die Macher entschuldigten sich in sozialen Medien und erklärten, sie seien nicht rechtzeitig fertig geworden. Fans vermuten jedoch, dass es andere, nämlich politisch motivierte Gründe dafür geben könnte und dass es eine Verbindung zum Attentat auf Charlie Kirk gibt. Eine im August ausgestrahlte Folge der Trump-kritischen Serie mit dem Titel Got a Nut hatte Kirk satirisch behandelt und wurde mittlerweile aus dem Programm genommen. MAGA-Anhänger machen die Serie für den Tod von Charlie Kirk verantwortlich. Einige behaupteten, dass die Folge vom 6. August den Attentäter direkt beeinflusst habe. Hinweise oder offizielle Stellungnahmen gibt es dazu nicht. Nach dem Aus der Moderatorin Julia Ruß beim Norddeutschen Rundfunk kommt auch aus der Bundespolitik Kritik. Kulturstaatsminister Weimar sagte dem Sender Welt-TV, es gebe in weiten Teilen der Bevölkerung den Eindruck, dass die öffentlich-rechtlichen Sender politisch einseitig berichten, insbesondere unter Ostdeutschen. Die Sender müssten aber Meinungsvielfalt und ein möglichst breites Spektrum abbilden. Unionsfraktionschef Spahn sprach von einem Rechtfertigungsproblem der Öffentlich-Rechtlichen. CDU-Generalsekretär Lehnemann forderte, den Rundfunkbeitrag einzufrieren, um Reformen anzustoßen. Auch die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Bayern, Günther und Söder, hatten die Entscheidung des Norddeutschen Rundfunks als schlechtes Signal kritisiert. Ruß wird das Magazin Klar im kommenden Jahr nur noch beim Bayerischen Rundfunk moderieren. Sie selbst wirft dem NDR Intrigen vor. In einem Podcast sagte sie, sie sei dem Sender zu rechts.
Fazit:
Ein großer Tag für das Schauspielhaus Zürich. Nicht nur, weil heute die neue Saison begonnen hat, sondern auch, weil innerhalb weniger Jahre eine neue Intendanz angetreten ist. Pina Karabulut und Rafael Sanchez. Beide geben das Inszenieren nicht auf. Den Aufschlag machte deshalb heute Abend Rafael Sanchez mit einer Romanadaption Blösch des Schweizer Schriftstellers Beat Sterchi. Christoph Leibold ist unser Uraufführungskritiker. Für alle, die die über 40 Jahre alte Romanvorlage nicht kennen, wer oder was ist Blösch?
Blösch, das ist eine von zwei Hauptfiguren, in Anführungszeichen. Das ist nämlich eine Kuh. Und die zweite Hauptfigur ist Ambrosio, ein spanischer Gastarbeiter, der in den 60er Jahren auf einem Bauernhof landet in der Schweiz, auf dem Bauernhof des Knuchelbauern. Scheinbares Alpenidyll, weil der Knuchelbauer, der widersetzt sich so der industriellen Landwirtschaft. Michael Neuenschwander spielt den so als knorrigen Sturkopf mit Almüi-Bart. Und da wird noch von Hand gemolken auf diesem Hof, statt Melkmaschinen einzusetzen. Und Blösch ist so die bewunderte Leitkuh, der Stolz des Hofes. Und Ambrosio lernt melken, lernt auch Blösch schätzen. Am Anfang fällt es ein bisschen schwer, aber dann macht er seinen Job gut. Aber es gibt eben auch Argwohn, Feindseligkeit der Menschen. Und irgendwie ist dann die Stimmungslage so, dass der Knuchelbauer Ambrosio lieber woanders hin vermittelt, nämlich als Arbeiter an einen Schlachthof. Und das ist dann so der Gegenentwurf zur Heidi heilen Welt. Da wird es nicht nur grausam gegenüber den Tieren am Schlachthof. Da werden die Arbeiter ausgebeutet. Die treten auch immer von oben nach unten. Beat Sterchi, der war übrigens da, der hat das alles kennengelernt. Der war Metzgerlehrling. Und im Grunde geht es eigentlich bei dem ganzen Stück und dem Stoff um die Ausbeutung von Mensch, Kreatur, Natur im Kapitalismus. Und das macht dieses über 40 Jahre alte Buch natürlich heute noch interessant.
Tatsächlich interessant. Was kam da besonders bei Ihnen an, wenn wir heute 40 Jahre zurückgucken?
Naja, es ist ein globales Thema, das uns immer noch beschäftigt. Und interessant ist, dass es natürlich in der Schweiz spielt. Es ist eigentlich was woanders auch spielen könnte. Aber die Schweiz ist in gewisser Weise eine Musterdemokratie, so das gilt immer als solche, eine Postkarten-Idylle. Das eignet sich natürlich dann als Kontrast, um das andere auch zu erzählen. Und damit arbeitet auch Rafael Sanchez. Also wenn sich der Vorhang hebt, dann sehen wir erstmal Menschen in Tracht, die dann dem Ambrosio, wenn er kommt, mit so einem zarten Jodelgesang am Knuchelbauernhof empfangen. Das Ensemble steht vor einer Fassade eines Bauernhauses mit Holzschindeldach, in den Fenstern karierte Vorhänge. Aber es ist eben eine brüchige Bilderbuch-Idylle. Das deutet sich dann schon mal an, so sukzessive, wenn die Fassade in den Schnürboden fährt und dann schauen wir in eine eigentlich heimelige Bauernstube. Und dann kommt aber ein Mann von der Ausländerbehörde auf den Hof, um den Ambrosio so mit Papierkontrollen zu schikanieren. Es ist eben, wie der Ambrosio dann sagt, bevor er zum Schlachthof geschickt wird, eine verdächtig schöne Gegend. Und ich glaube, so dieses hinter die Kulisse blicken, das ist, glaube ich, das, was es immer noch interessant macht.
Beat Sterchi wird für seinen Feinhumor, seine gute Beobachtungsgabe in diesem Fall der modernen Landwirtschaft einerseits und der Schweizer Migrationspolitik andererseits gelobt, außerdem seine pointierte Sprache. Wir hören mal in einen Ausschnitt von heute Abend.
Die Stempeluhr. Hinter der Stempeluhr nichts als Zeit. Nichts als die Zeit, in der jeder Morgen ersäuft, bevor er begonnen hat. Es muss gemacht sein. Und wir machen's. Eigentlich sollten wir müssen nur gesucht werden wegen Kälbermord, wegen Totschlag an. Quer habe ich mich der Garderobe von der Spiegel gestellt und auf mein Profil geschildert. Mein Steckbriefgesicht.
Christoph Leibold, hat Rafael Sanchez den Ton dieses Romans richtig getroffen?
Das mit dem Ton ist schwierig, also die pointierte Sprache, es wird eben zwar auch Deutsch gesprochen, aber viel Schweizerdeutsch, also nicht Deutsch mit Schweizer Akzent, sondern Schweizerdeutsch. Wenn man dessen nicht mächtig ist, kann ich natürlich nicht sagen, ob dieser Ton genau getroffen ist. Man kann der Handlung gut folgen, aber vielleicht so die gewitzten Feinheiten entgehen einem als deutschem Zuschauer. Ich hatte auch kein Wörterbuch dabei, wie Pina Karabulu da am Anfang gewitzelt hat. Sie hat gemeinsam mit Rafael Sanchez eine kurze Begrüßung gesprochen. Aber die Inszenierung hat auf alle Fälle viel szenischen Witz, gerade im ersten Teil. Das ist fast so ein Bauernschwank, wenn der Ambrosio beim Melken vom Melkschemel kippt, wenn die Schauspieler wieder keuende Kühe spielen, wobei dann Miriam Rast als Titelkuh Blösch, das ist jetzt gar nicht so komisch, sondern die spielt so fast eine Diva-Kuh mit Grandezza, die hat ein kuhbraunes Dirndl an, die hat Stiefel mit Kuhfell und geflochtene Zöpfe, die so nach vorne gebunden sind als Hörner. Aber was die Komik angeht, das dient natürlich dazu, um Fallhöhe aufzubauen, und da hakt so ein bisschen, weil dieser Sturz im zweiten Teil, der folgt dann nur bedingt. Also klar, dieses Grauen des Fließbandtötens in der Fleischfabrik, das kann und will man im Theater, glaube ich, nicht realistisch bebildern. Man braucht dann Übersetzung. Und da spielt dann der zweite Teil in so einem mit blutroten Tüchern ausgeschlagenen Zelt oder fast so eine Höhle. Das lässt an Gedärm und Gekröse denken. Es gibt bedrohliche Musik und trotzdem bleibt da so eine Spur harmlos. Wenn jetzt zum Beispiel das Ensemble dann in Schlachtschürzen reinkommt, andererseits Kuhschädel auf dem Kopf hat und so eine Slow-Motion-Choreografie aufführt, während Schlachtungen geschildert werden, das funktioniert für mich nicht so richtig. Berührend ist dann, wenn Margot Gödring, eine 86-jährige alte Schauspielerin, reinkommt und dann die alte Blösch spielt, die alte Kuh, denn im Schlachthof begegnen sich Ambrosio und Blösch dann wieder. Und so diese gebrechliche Präsenz der alten Schauspielerin als Kuh auf dem Weg zum Schlachthof, das fasst einen dann an. Nur wenn dann am Schluss dann Alexander Angeletta als Ambrosio beschreibt, wie er sich der Ausgebeutete in dieser geschundenen Kreatur, in diesem Tier wiedererkennt, dann denkt man, nee, das habe ich davor, das ist im Buch so, aber das habe ich davor auf der Bühne nicht so richtig gesehen.
Das Schauspielhaus Zürich hat einen hervorragenden Ruf. Jetzt mit dem neuen Intendantenduo eine Einstandsinszenierung auf Schweizerdeutsch. Eine kluge Entscheidung.
Ja, sagen wir mal so, wie alle Intendanten sagen, Karabulut und Sanchez, wir wollen Theater erstmal für die Stadt machen. Das ist ein Abend zugeschnitten aufs Schweizer Publikum, aber es weist eben vom Stoff her drüber hinaus, insofern erstmal alles gut. Und ich meine, dass hier ein Schweizer Regisseur mit spanischen Wurzeln als neuer Co-Intendant einen Stoff auf die Bühne bringt, in dem es um die Schweiz und einen spanischen Einwanderer gibt, das erzählt ja auch was. Vielleicht ein bisschen ein Problem mit diesem Schweizerdeutschen, es klingt so ein bisschen gemütlich. Und darum wirkt dieser erste heimatsatirische Teil viel eindringlicher als der zweite, dem für meine Begriffe etwas die Schärfe fehlt. Das könnte an diesem Schweizerdeutsch liegen. Oder vielleicht empfinde das nur ich so mit meinen deutschen Ohren. Und das geht dem Publikum in Zürich nicht so, dass das für die gar nicht so gemütlich klingt. Aber das war für mich so ein bisschen die Krux an dem Ganzen. Trotzdem ein passabler Einstand.
Christoph Leibold nach der Uraufführung von Blösch im Schauspielhaus Zürich. Die nächsten Vorstellungen am nächsten Sonntag und Dienstag. Stiftung für Kultur und Kunst, so heißt die private türkische Institution, die ab Samstag wieder zur Kunstbiennale in Istanbul einlädt. Wegen des Streits um die britische Kuratorin ging die langjährige Direktorin und die 18. Ausgabe letztes Jahr einfach mal vorbei und fiel ins Wasser. Jetzt berichtet Felice Kükreköll, was in der Metropole des Erdogan-Landes von der Libanesin Christine Thomé vorbereitet wurde.
Ausstellungen in 8 Standorten, alle fußläufig im Stadtteil Beyoğlu. Die 18. Istanbul-Biennale gibt sich vielschichtig, ob meditative Töne und Yoga-Darbietungen, die zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema Exotisierung und Kolonialisierung einladen, wie die Ausstellung My Body is a Temple of Gloom von Jocelyn Kaur im Sihnihan, oder 3 Straßen weiter in der alten Waffelfabrik. Der Lärm der Videoinstallation bringt die Plattform zum Vibrieren, auf der die Besucher auf 4 Bildschirmen die Beine und Hände von Arbeiterinnen in einer Lokum, also einer Turkish Delight Fabrik, zu sehen bekommen. Die Enden des Gerüsts, in dem die Bildschirme angebracht sind, ähneln spitzen Speeren. Die Frauen erzählen davon, wie schwer die Arbeit ist, wie der süße Puderzucker bis in die Lungen vordringt. Die Künstlerin Dorontina Castrati macht mit ihrer Installation auf Arbeit aufmerksam, die gerne verdrängt und vor allem von Frauen geleistet wird. Die 18. Biennale von Istanbul ist politisch. Sie schaut auf aktuelle Kriege und Konflikte weltweit. Darauf besteht Kuratorin Christine Thomé.
What we do nowadays is full of bumps. It's full of political bumps.
Was wir hier tun, ist voller politischer und emotionaler Hindernisse. Wir erleben gerade ein sehr dunkles Kapitel unserer Geschichte. Wir versuchen durch unsere Arbeit, die Gefühle gegenüber Unterdrückung und gegenüber abscheulichen Verbrechen zu verändern. Meine bescheidene Geste gilt den in Krisen Verstorbenen. Sie gilt der Liebe und der Großzügigkeit. Denn so können wir nicht weitermachen. Wir müssen den Völkermord in Palästina stoppen.
And we have to stop the genocide that's happening in Palestine.
Die libanesische Kuratorin erhält viel Applaus für ihre Rede, die sie an einem weiteren Ausstellungsort hält. Im Garten des früheren französischen Waisenhauses stellt Khalil Rabah aus Ramallah im Westjordanland seine Installation aus. Festivalleiterin Kefsar Güler steht vor 100 feuerroten Ölfässern, in die Obstbäume gepflanzt sind. Sie sehen mitgenommen aus. Diese Bäume verweisen durch das warnende Rot der Fässer auf die Zerbrechlichkeit des Lebens. Die Bäume können auf diesem Boden nicht mehr leben. Es ist aber auch ein Verweis auf den Völkermord in Palästina als eines der dringlichsten Themen unserer Zeit. Deshalb auch die Olivenbäume. Der rote Hubwagen hier gehört auch zur Installation. Er ist eine Einladung dazu, die Bäume dorthin zu tragen, wo sie weiterleben können. Politisch, kritisch und doch verbindend. Dafür ist Istanbul der perfekte Ort, findet der deutsche Kunstwissenschaftler Christian Oxenius. Er schätzt die Rolle der Istanbuler Biennale als Brückenkopf zwischen Ost und West als unverzichtbar in der internationalen Festivallandschaft ein.
Durch die geografische Lage, aber auch durch die Mentalität der Organisation, die sie ausrichtet, ist die Istanbul Biennale natürlich immer ein Begegnungspunkt gewesen zwischen Kontinenten, zwischen geografischen Lagen. Und ich glaube insbesondere mit dem Projekt von Christine Thomé wird insbesondere natürlich nach Osten und Nordafrika gucken, aber natürlich nicht wegschrecken von Europa, von Griechenland, von der Türkei selbst natürlich, dass es auch für türkische Künstler eine Bühne war sozusagen in die internationale Welt.
Für Kuratorin Christine Thomé ist Kunst ein Mittel, Gegenwartsfragen zu stellen.
Art is about creating.
Kunst bedeutet, eine Welt zu erschaffen. Es geht um die Gestaltung der Welt. Kunst bewegt sich innerhalb dieses Rahmens. Aber Kunst gibt keine direkten Antworten. Stattdessen wirft sie Fragen auf. Was soll getan werden? Welche Verantwortung tragen wir? Und wie reagieren Regierungen auf diese Verantwortung? Fragen, die die dreibeinige Katze, so der Titel der Biennale, stellen möchte. Über 3 Jahre hinweg sollen Künstler, Stadt und Besucher im Dialog bleiben und nicht etwa wie eine Pop-up-Ausstellung nach wenigen Wochen wieder verschwinden, so die Festivalleitung. Die drei Beine stehen dabei nicht nur für die 3 Jahre oder etwa für Verwundbarkeit, so Festivalleiterin Kessa Güller, sondern vielmehr dafür, dass es auch gut weitergehen kann, wenn man gemeinsam Verantwortung übernimmt, etwa für eine totgeglaubte Katze. Die Region von der Türkei über den Libanon bis nach Palästina eröffnet die Möglichkeit, über Widerstandsstrategien und Wege nachzudenken, das Leben zu verteidigen. Es ist wie eine Tür, die sich nach Verlusten wieder öffnet, um vielleicht doch ein neues Gleichgewicht zu finden, um Wege zu entdecken, wie wir einander schützen und füreinander sorgen können. Es ist ein Angebot, den Weg gemeinsam weiterzugehen. So viel ist im Vorfeld schon deutlich. Von der 18. Istanbul-Biennale soll eine hoffnungsstiftende Botschaft ausgehen.
Und sie beginnt am Samstag und dauert bis zum 23. November. Über Jimmy Kimmel wird in Deutschland groß berichtet. Arno Ozesek kommt in seiner Kulturpresseschau auf ihn auch nochmal zu sprechen, beginnt aber bei uns im eigenen Land.
Kümmern wir uns zunächst um die Lage der Nation, zu der die Süddeutsche Zeitung bemerkt, pünktlich zum Herbst der Reformen fliegt Deutschland aus der Liga der innovativsten Länder. Reformbereitschaft, Ideen, Wagemut, all das war einmal. Wann schauen wir wieder nach vorn? Tja, eben diese Frage beantwortet Gerhard Matzig leider nicht, entäußert aber ein großes Lamento. Nur noch selten geht es in Deutschland vorwärts. Nichts geht schnell. Je träger alles wird in einem zähen Morast der Bedenken, desto öfter fällt in der Politik das Wort Turbo. Satire? Nur das Beharrungsvermögen der Partikularinteressen greift turboartig um sich. China baut währenddessen, sogar ohne den Rat der bekannten grünen Spätaussiedler Robert Habeck und Annalena Baerbock, doppelt so viel Wind- und Solarenergiekapazität auf wie der Rest der Welt zusammen. Es geht aber nicht nur um die Energie eines Landes im wörtlichen, sondern auch im übertragenen, geistigen Sinne. Gemeint ist Transformation. In Deutschland fehlt dazu nicht nur die physikalische, sondern vor allem auch die kollektive geistige Energie. Unseren Kindern hinterlassen wir ein infrastrukturell marodes, wirtschaftlich darbendes, politisch gelähmtes und gesellschaftlich polarisiertes Land. Viel Glück damit. Gerd Matzig, deutsche Trübsal blasend in der SZ. Unterdessen bläst die Tageszeitung unter der Überschrift Postfaktische Presseschau erneut zur Attacke auf Julia Klöckner. Und zwar, weil die Bundestagspräsidentin abstreitet, die Taz mit dem Rechtsaußenportal News verglichen zu haben. Ein Filmausschnitt, aus dem Jost Maurin, wörtlich zitiert, beweist das Gegenteil. Für Maurin gehört Klöckners unhaltbares Dementi zu einer Reihe ähnlicher Fälle. Bis heute online ist auch Klöckners Twitter-Post vom März 2024, wonach Israel keine Hilfslieferungen für Gaza blockiere. Tatsächlich haben zahlreiche Berichte das Gegenteil bewiesen. In dem Palästinensergebiet grassiert der Hunger. Aber Klöckner ist die Wahrheit egal, wenn sie ihren Machtinteressen im Wege steht, behauptet der Taz-Autor Jost Maurin. Den schrägsten Artikel des Tages verantwortet der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht in der Tageszeitung Die Welt. Unter dem Titel Sehnsucht nach Südamerika springt Gumbrecht von den Erfolgen der uruguayischen Fußballelf in den 30er Jahren über die Gedichte des chilenischen Dichters Pablo Neruda und die Dynamik der kubanischen Revolution zum Auftreten des aktuellen argentinischen Präsidenten Javier Milei. Was, bitteschön, sollen wir Ihrer wilden Komposition von Schlaglichtern auf Südamerika abgewinnen, Herr Gumbrecht? Gewiss eine Freude an ganz verschiedenen Erscheinungen von Schönheit. Daneben die Energie von Utopien als Vorstellung ersehnter Momente und Dinge, die noch nie wirklich gewesen sind. Beide Dimensionen verbindet der Begriff der Imagination, indem er auf die Fähigkeit, Nicht-Existierendes im Bewusstsein zu entwerfen, als Voraussetzung von visuellen, akustischen, taktilen und anderen körperlich-sinnlichen Gefühlen besteht. So gesehen kann man Südamerika den Erdteil der Imagination nennen, einer Imagination, die von dort in immer neuen Konkretisierungen durch individuelle Gestalten Lust auf weitere Entfaltung ausstrahlt. Wie gesagt, ziemlich schräg. Der Weltartikel von Hans-Ulrich Gumbrecht, der angesichts der grauen Realität im Norden zur Ermunterung einen Blick auf Südamerika empfiehlt. Nicht grau? Grauenhaft ist der Umgang von US-Präsident Trump mit missliebigen Medien. Zur Absetzung des Trump-Kritikers Jimmy Kimmel durch den Sender ABC hält Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest, so geht es Tag für Tag, die Liste der Verlustmeldungen wird immer länger. Jeff Bezos ruiniert die Washington Post. Fox News verbreitet in Trumps Sinn die größten Lügen. Das Wall Street Journal und die New York Times werden niedergeklagt. Das ist die Methode der Gleichschaltung, mit der Viktor Orban oder Recep Tayyip Erdogan in ihren Ländern unabhängige Medien erledigt haben. Jeder Einzelne, der seine Stimme erhebt, wird nicht nur mundtot gemacht, sondern kriminalisiert. Die Cancel Culture, die die Linke kultiviert hat, machen Trump und seine Anhänger zum Gesetz. Übel geht's also zu. Man möchte zum Himmel schreien. Doch unsere Zeit ist um und es bleibt nur, mit einer Überschrift der FAZ, Schweigen, wo es laut sein müsste.
Arno Otzeseks Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.